In der heutigen Late-Night-Show statten wir dem Aufbau einer Star-Wars-Ausstellung einen kurzen Besuch ab und reden über die Neuauflage des Mythos-Abenteuers Die Froschkönig-Fragmente und den Endzeit-Comic Die Straße. Wir haben uns hier in die Halle geschlichen, wo The Fans Strike Back aufgebaut wird. Eine Ausstellung zu Fandom und Fandom-Arbeit für Star Wars. Wir haben uns hier nicht illegal reingeschlichen. Wir haben die Erlaubnis von Mirko, von der Organisation hier. Und wir werden den jetzt uns auch gleich kurz schnappen und mit ihm drüber reden, was das hier ist. Und auch drüber reden, was wir hier machen wollen. Wir werden nämlich hier später im Monat auch Pen and Paper spielen. Mirko ist vom Veranstalter und überwacht, beobachtet, begleitet und hilft beim Aufbau gerade. Kannst du einmal ganz kurz für die Leute zusammenfassen, was die Idee hinter The Fan Strikes Back ist, von der Auswahl der Ausstellungsstücke her?
Es geht einfach im Endeffekt darum, diese örtliche und eigentlich weltübergreifende Fankultur einfach komplett zu unterstützen. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, jeder Fan hat so ein bisschen was anderes zusammengesammelt, ob es jetzt wie bei mir eben ein Kleidungsstück ist oder komplett selbstgebaute Fahrzeuge beispielsweise, ist halt wichtig, dass gesehen wird, hey, Fans machen so vieles für dieses schöne Franchise, also wollen wir das halt auch mit unterstützen und auch wirklich zugänglich machen für alle anderen.
Ist das etwas, was beim Konzeptionieren bei manchen Leuten so eine hochgezogene Augenbraue ergibt, oder ist Fandom und was Fandom macht inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden?
Es ist, glaube ich, so und so. Also es gibt beides. Aber sobald du dann eben sagst, das geht um das Star Wars Franchise, um die Star Wars Fans an sich, da kann jeder sich was vorstellen mittlerweile und sagst auch, okay, ich habe vielleicht schon mal ein Cosplay gesehen, ich habe schon mal gesehen, dass jemand sein eigenes Laserschwert hat oder so, und das hilft dann schon ganz sehr.
Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie läuft, sondern sie wandert ja. Sie war zuletzt in Berlin. Hast du einen Eindruck irgendwie, was für Leute da hinkommen? Also sind das eher so die Oldschool-Fans seit der ersten Trilogie oder ist das generationenübergreifend?
Genau, die Station in Berlin, die habe ich auch betreut. Und tatsächlich ist es von bis, also ganz häufig sind es irgendwelche Väter, die dann mit ihren Kindern kommen und sagen, ja, ich will natürlich nur wegen dem Kind hier hin. Und dann, sobald sie in der Ausstellung sind, merkst du dann, dass es zwei Kinder sind und nicht nur eins. Also da ist es wirklich von dem alteingesessenen Fan der ersten Stunde aus den 70ern über eben neue Trilogie oder eben die allerneuesten Errungenschaften wie die Serien und sonst was. Das ist alles Mögliche mit dabei.
Und jetzt muss ich fragen, ich meine, ich glaube, du bist auch so ein bisschen zumindest Fan. Was ist denn dein Ausstellungsstück, das dich am meisten anspricht? Also das, wo du einfach sagst, oder da würde ich auch einfach gerne einfach abhängen.
Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich habe verschiedene Gesichtspunkte. Wir haben jetzt hier hinter uns ist ja die Brücke des Sternzerstörers so ein bisschen nachgebunden. Das haben wir auch als komplett großes Ausstellungsstück. Das ist halt sehr schön, weil es halt auch so interaktiv ist. Du hast verschiedene Knöpfe, die du drücken kannst. Was ich immer wieder toll fand, in Berlin hatten wir ein sehr großes Diorama, was rund ungefähr 60 cm im Durchmesser war, und ich habe das 4 Monate jeden Tag gesehen und dachte mir immer wieder, ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das ist was Neues, das fand ich schön, und das wird hier auch wieder in unserem Endor-Bereich sein, da freue ich mich auch schon wieder drauf.
Also für mich ist es ein bisschen wie hier in den Kisten plündern, aber für Mirko ist es einfach Teil des Jobs. Die ganzen Sachen sind relativ einheitlich eingepackt, ist zumindest mein Eindruck, und das hier ist eine Mystery Box, oder weißt du, was drin ist?
Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir machen sie jetzt einfach mal live für euch auf und dann schauen wir mal, was da drin ist.
Vielleicht. Das Beste an Star Wars sind die Mystery Boxen.
Genau. So, dann kommt das hier runter. Und dann sind wir mal gespannt.
Trommelwirbel.
Es ist tatsächlich. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig, dass alles sehr gut gepolstert ist.
Hier ist Psychofolie.
Spielfolie auf jeden Fall. Und das hier, das ist dann...
Oh, ein Fuß.
Genau. Und das habe ich mir auch mal von einem Fan erklären lassen. Das hier sind auch aus Modellbau Deichseln für Wohnmobilanhänger, wo dann Sachen nochmal umgebaut und drangeschraubt werden. Das heißt, alle Fans, die hier irgendwie was aufstellen, haben ganz besondere individuelle Erfahrungen mit, wie kann man Sachen möglichst gut zweckentfremden.
Ja, ich meine, wie bei den Originalsachen, wo sie auch Dinge zusammengeklebt haben.
Genau. Aha. Und das ist hier dann noch, das ist noch was ganz Gutes zum Rausholen. Und zwar haben wir hier ein kleines Diorama. Und davon werden wir natürlich in der Ausstellung ganz, ganz viele haben. Und das ist ganz spannend, was verschiedene Fans einfach in mühevoller Kleinstarbeit immer zusammengepasst haben. Und das wird sehr viel bei uns geben. Teilweise sind das wirklich sehr, sehr kleine Sachen, sehr, sehr viele Krane-Sachen und wirklich minimalste Kleinstarbeit. Also wir haben auch unter anderem einen Millennium-Falken, der schätzungsweise 80 cm groß ist, lang ist. Und da wurden aber so minimalste kleine Glasfaserlichter reingelegt, damit einfach die Armatur, die man fast gar nicht sehen kann, einfach auch nochmal leuchtet. Und das ist was, diese Fans haben teilweise wirklich ein Rad ab, aber es macht so viel Spaß.
Ja, die Modellbauer, die sich dann immer überbieten. Hier noch eine Explosion und da noch eine Kleinigkeit. Genau. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier Rezensionsmaterial mit reingebracht, das überhaupt nicht zum Thema Star Wars und insgesamt auch der Wholesomeness dieser Ausstellung passt. Wir haben einmal ein Horrorabenteuer und einen Endzeit-Comic und es geht um Märchen und Kannibalismus und es sind ehrlich gesagt zwei der fiesesten Sachen, die wir bisher vorgestellt haben in der Late-Night-Show. Und fangen wir an mit den Froschkönig-Fragmenten. Das ist ein Klassiker, ursprünglich für Cthulhu und ist jetzt als ein Phtagen-Szenario neu aufgelegt worden. Phtagen ist das freie Rollenspiel für Cthulhu, also im Sinne von Mythos-Hintergründe von der Lovecraft-Gesellschaft. Und da haben sich Leute zusammengesetzt, Stefan Schütte, den Originalautor, angeschrieben und mit ihm zusammen eine neue Version von diesem Klassiker erstellt.
Triggerwarnung, Gewalt gegen Kinder, sexuelle Gewalt und Kannibalismus. Das Abenteuer Die Froschkönig-Fragmente gilt als einer der großen, wenn nicht der Klassiker der deutschsprachigen Cthulhu-Geschichte. Die ursprüngliche Version von Steffen Schütte war nur 80 Seiten stark, als sie 1993 beim Laurin Verlag erschien. Lange kam man nur relativ schwer gebraucht an dieses Abenteuer ran, aber die deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat dieses Problem jetzt gelöst und eine erweiterte Neuauflage herausgebracht, allerdings eben nicht für Cthulhu, sondern für ihr eigenes Mythos-Rollenspiel Phtagen. Aber natürlich kann man dieses Abenteuer ganz einfach auch für Cthulhu konvertieren. Im Original und auch in der neuen Version natürlich stolperten die Ermittler auf der Suche nach einem verschwundenen Wissenschaftler in seltsame Geschehnisse in einer Kleinstadt im Harz hinein, die alle starke Parallelen zu Grimmschen Märchen aufwiesen. Um was es genau geht, spoilern wir aber erst weiter hinten im Video. Die Überarbeitung von Julia Knobloch unter Mithilfe des Originalautors ist erstmal fast dreimal so dick wie die alte Version und kommt in einem Hardcover daher. Aber keine Angst, das heißt nicht, dass das Abenteuer künstlich aufgeblasen wurde, was ja leider fast immer bei Remakes solcher Klassiker passiert. Vor allem ist mal die Schrift größer und lesbarer und um die 40 Seiten gehen für die liebevoll aufbereiteten Handouts drauf. Wie Vorwort und Infokästen uns erklären, wurde das Abenteuer aber auch aufwendig umstrukturiert. In den 90ern war es noch weitgehend linear. Den Spielenden wurden die Szenen nacheinander präsentiert, als sie durch den Schauplatz geführt wurden. Jetzt ist die Stadt Seehusen eine Sandbox, die nach Locations, NSCs und Ereignissen gleich mehrfach durchsortiert und daher maximal frei nutzbar ist. Das gilt in geringerem Maße auch für den anderen großen Schauplatz des Abenteuers, den wir später spoilern. Und statt beide Orte streng nacheinander abzuklappern, kann jetzt auch frei zwischen ihnen gewechselt werden. Dafür wurden aber sogar einige Szenen entfernt, die wegen ihrer Ismen aus den 90ern nicht mehr zeitgemäß waren. Ich gebe zu, ich weiß gar nicht, welche Szenen das sind, denn ich habe das Original nie gespielt und hatte auch nie das Budget, es mir zuzulegen. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist diese Version in ihrer zeitgemäßen Aufbereitung deutlich spielbarer als die alte. Was auffällt, ist der weitgehende Verzicht auf Porträtfotos, wie man sie vom Cthulhu-Rollenspiel kennt. Es gibt sehr, sehr viele NSCs und von denen haben nur sehr wenige ein Porträt erhalten. Unter anderem hat der Hauptantagonist keins bekommen. Beziehungsweise, ich müsste das relativieren, aber das wäre auch wieder ein Spoiler. Das ist aber auch schon mein größter Kritikpunkt an dieser Neuauflage. Der Mangel an Porträts fällt auch gar nicht so schwer ins Gewicht, denn das aufgeräumte Layout wird oft genug von Landschafts- und Stimmungsbildern aufgebrochen. Nachdem jetzt geklärt ist, was sich geändert hat, reden wir mal darüber, warum die Froschkönig-Fragmente so ein Klassiker sind. Zum einen sicher wegen des einzigartigen, nüchtern, ironischen und doch manchmal verspielten Schreibstils, der von einer großen Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe zeugt und das Grauen, das sich hier entspinnt, gekonnt auf eine alltägliche Ebene herabzieht, die uns allen vertraut sein dürfte, die auch nur ansatzweise schon mal mit deutschem Spießertum zu tun hatten. Und dann natürlich wegen des Plots. Dieser ist mehr als nur ein wenig von Grimmschen Märchen inspiriert, das trifft auf den Haupthandlungsstrang mit dem Froschkönig-Thema zu, aber auch auf die zahlreichen Nebenplots. In Seehusen häufen sich seltsame Vorkommnisse und Gewalttaten. Sie alle spiegeln Motive aus einem Märchen wider und das heißt, es gibt auch schonungslose Gewalt gegen Kinder und Kannibalismus. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so ein großer Fan davon, Pen-and-Paper-Plots stark mit Verweisen auf die Popkultur anzureichern, egal ob das jetzt aktuelle Filme oder eben Märchenhandlungen sind. Es ist nun mal ein kleinster gemeinsamer Nenner, den jeder kennt und damit entsteht schnell ein emotionaler Hook für alle Spielenden. Ich finde es ein wenig billig, aber gut, das ist eben die Prämisse des Abenteuers und natürlich kann man einen großen Teil der Märchen-Nebenplots auch einfach weglassen, da sie nun eben modular präsentiert werden und nicht mehr als Railroad und das sollte man auch, denn einige davon führen nirgendwo hin bzw. dienen eben nur der Stimmung. Ich würde sie also als Steinbruch verstehen. Und ab hier sind wir im Spoiler-Territorium. Eigentlich will ich hier niemandem die Überraschung verderben, aber ich habe gehört, die SLs unter euch wissen gern, auf was sie sich einlassen, bevor sie ein Abenteuer kaufen. Also los geht's. Spoiler. Also worum geht's hier? Die InvestigatorInnen werden von einer bösen Stiefmutter beauftragt, ihren verschollenen Mann wiederzufinden, einen Germanisten und Märchenforscher. Bei der Spurensuche wird klar, dass der Verschwundene bisher unbekannte Versionen des Froschkönigs der Gebrüder Grimm entdeckt hat und meinte, in der Stadt Seehusen im Harz den Ursprung des Märchens, vor allem der neuen, düstereren Version zu finden. Nachdem die Charaktere also den Auftrag erhalten und ein wenig ermittelt haben, kommen sie selbst in der Stadt Seehusen an, deren klares Vorbild der Ort Seesen ist und die dementsprechend auch realistisch aufgebaut ist. Im Ort häufen sich schnell die erwähnten seltsamen Vorkommnisse. Angebliche böse Wölfe, die sich als Hirten herausstellen, reißen Zicklein und alte Damen stecken Kinder in ihre Öfen, um sie zu verspeisen. Es gibt einen waschechten Amoklauf mit 7 Schüssen und danach wissen die Täter nicht, was eigentlich über sie gekommen ist. Der Märchenforscher war hier, ist aber wieder verschwunden. Seine Studentin, die ursprünglich aus dem Nachbardorf stammt, ist aber ins Koma gefallen, angeblich während eines okkulten Rituals. Diesen Begriff benutzen die Einheimischen immer wieder, was sehr nach Fantasy-Sprech klingt, aber es macht sie wohl erst recht verdächtig. Und offenbar hat der Vorstand des Schützenvereins überall seine Finger drin und scheint die Menschen zu manipulieren. Alles steuert auf das große Schützenfest in einigen Tagen hin. Die Charaktere finden heraus, dass Einflüsse aus den Traumlanden einer Parallelwelt die Bürger von Seehusen zu Untaten bringen und reisen schließlich selbst in die Traumlande, mit dem Ziel, den Traumkörper der im Koma liegenden Studentin zu finden und sie so wieder ins Leben zu holen. In den Traumlanden stoßen sie auf die Spuren einer untergegangenen Zivilisation von Amphibienmenschen, deren Götzen dort nun aber wieder angebetet werden, und zwar von den Traumversionen der einflussreichsten Bürger von Seehusen, die die Studentin gefangen halten. Die SCs bereisen frei die Traumlandestadt Ilarneck in einer weiteren Sandbox, manipulieren hoffentlich geschickt die Bürger, die hier ihre geheimsten Wünsche ausleben und befreien die Studenten rechtzeitig vor dem großen Schützenfest, das nur ein Deckmantel für ein dunkles Ritual ist, bei dem die Amphibienwesen aus den Traumlanden über die Frauen Seehusens kommen, um... Naja, es spielen dann wohl Kaulquappen eine Rolle und es ist nicht schön. Dieses Rapefest ist der Preis, den die Bürger der Stadt für ihre Freiheiten in den Traumlanden genießen und es ist an den SCs, diesen unheiligen Pakt zu brechen und möglichst viele NSCs zu retten. Oh, und der verschwundene Professor taucht am Ende auch wieder auf. Das war jetzt der Schweinsgalopp. Man sollte an diesem Buch schon 5 bis 10 Sessions spielen können, aber ihr habt gemerkt, da sind trotz der Überarbeitung immer noch einige Trigger-Themen drin, ohne die das Abenteuer am Ende aber auch einfach nicht funktionieren würde. Dass der gesuchte Professor nur ein Nachgedanke ist, die schwer nachvollziehbaren Auftritte eines Sandmanns und die Überdosis Märchenmotive schaden dem sehr dichten Plot kein bisschen. Er hat alles, was eine gute Cthulhu-Story ausmacht, beginnt mit subtilem Alltagshorror, eskaliert zu unfassbaren Gewalttaten, rüttelt an der geistigen Stabilität mit den Erkenntnissen aus den Traumlanden und lässt in der neuen Fassung auch noch einiges an Freiheiten für das Vorgehen der SCs, die hier mit etwas Glück am Ende tatsächlich mal den Tag retten dürfen. Absolute Empfehlung für alle, die mit den harten Themen umgehen können, und 8,5 von 10 Punkten.
Die Straße ist die Comic-Umsetzung eines Endzeitromans und kommt minimalistisch und ultra düster daher.
Die Straße ist vermutlich der finsterste, verstörendste Comic, den wir hier je vorgestellt haben. Und ich weiß, das sagt nach ca. 20 Folgen über Donjon und einen Comic über die Bartholomäusnacht einiges aus. Also Triggerwarnung für so ziemlich alles, was mit Gewalt zu tun hat. Die Romanadaption nach Cormac McCarthy ist düster, in Schwarz-Weiß mit Rottönen gezeichnet und Gesichter sind nur selten zu sehen, dafür umso mehr halbtot umherziehende Gestalten. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Graphic Novel krude oder abstrakt sei. Im Gegenteil, jedes einzelne Bild ist ein detailliertes Kunstwerk. Der Zeichner versteckt nur sehr viel in den Schatten, gerade menschliche Gesichter. Oft weiß man nicht ganz genau, was man da sieht und manchmal ist es auch besser so. Wir befinden uns in einer Postapokalypse. Warum und wann ist egal. Es gibt keine Zombies, aber auch so gut wie keine Ressourcen mehr. Aschewolken verdunkeln den Himmel, es ist eiskalt und nichts wächst mehr. Einige Menschen haben überlebt und ziehen plündernd durch die USA. Ein kranker Mann und ein kleiner Junge ziehen mit einem Einkaufswagen voll mit ihren Habseligkeiten über die namensgebende Straße. Sie wollen das Meer erreichen, wenn sie nicht vorher verhungern oder den Plünderern in die Hände fallen. Denn diese anderen Menschen sind, das macht das Buch eindeutig klar, brutale, verkommene Kannibalen, die ihre Opfer an Ketten hinter sich herschleifen, zuerst ihre Gliedmaßen aufessen, ihre Augen und Münder zunähen oder sie in Kellern wie Zuchtvieh halten. Und die auch nicht davor zurückschrecken, Kleinkinder zu essen. Die Graphic Novel stellt das schonungslos, aber nicht plakativ dar, auch wenn wir nie eine Tat sehen, sondern immer nur die Ergebnisse. Das macht es am Ende vermutlich nur umso bedrückender. Unsere beiden Helden sind machtlos gegen diese Gegner und ihnen bleibt nur die Flucht. Spoiler-Teil: Irgendwann erreichen sie tatsächlich die Küste, aber ein Happy End hat dieses Buch nicht. Man könnte es höchstens ambivalent sehen, dafür müsste man aber schon sehr blauäugig sein. Die Figuren in die Straße sind schon lange tot, sie sind im Grunde in der Hölle und sie belügen sich selbst darüber. Es ist das pessimistischste Weltbild, das uns bisher in den hier besprochenen Büchern untergekommen ist. Und ob es eine Metapher dafür ist, wie wir mit Obdachlosen umgehen oder einfach nur eine düstere Zukunftsaussicht, das kann ich auch nicht sagen. Wir haben den zugrunde liegenden Roman nicht gelesen. Angeblich geht er etwas weniger bedrückend aus, die Story ist aber die gleiche. Der Roman wurde auch wegen seiner sprachlich reduzierten Experimente gefeiert. Der Graphic Novel gelingt es jedenfalls auch, über 160 Seiten zu fesseln, auch wenn sehr wenig passiert und die Faszination dieser grausamen Welt die Hauptattraktion ist. 9 von 10 Punkten, aber nur für Leute mit einem stabilen Magen. Boah, das war jetzt ganz schön finster. Wie kommen wir jetzt wieder zu sowas Familientauglichen wie Star Wars? Okay, hier ist ein alter, alberner Clip.
Eine Weile habe ich versucht, mich als Stand-Up-Comedian auf Nalhata in den Clubs von Rossi the Hutt durchzuschlagen. Einen Abend zusammen! Ja, was ist eigentlich mit dem Essen auf Sternenzerstörern los, hä? Ich meine, diese winzigen Portionen mit blauer Milch hier. Wer wird davon schon satt, hä?
Wir haben ja tatsächlich den Luxus, als Fans, die wir auch sind, dass wir beim Aufbau hier dabei sein dürfen, aber wir dürfen sogar vor der offiziellen Eröffnung hier unterwegs sein. 20. ist für alle offen, richtig?
Genau, am 20. da ist die komplette Eröffnung und da freuen wir uns schon sehr drauf und der Ansturm ist auch schon sehr groß.
Tickets. Und wir werden uns am 12. hier bei euch einlisten, beziehungsweise genau. Mit dir gemeinsam und werden Rollenspiel spielen auf dieser Brücke hier. Ich bin da schon sehr gespannt. Was, ich meine, wir kamen da auf euch zu und haben gesagt, ist das eine gute Idee? Was hat euch dazu gebracht zu sagen, ja?
Also erstmal ist es natürlich wieder ein Fanservice, der ganz super ist und ich bin ja hier auch der Projektleiter dann und ich finde Tabletops generell cool. Ich habe sowas noch nie gespielt und dann sind es quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, einmal für die Arbeit, dass es dann eben ein Fanservice wieder ist und einmal für mich privat, dass ich endlich mal ein Tabletop anfangen kann, vielleicht ja auch weiter für die Zukunft dann auch.
Okay. Dann hoffen wir, dass es ein super Erlebnis wird, das erstmal Tabletop-RPG spielen. Und ihr könnt dabei dann auch zuschauen, das werden wir streamen. Das ist am 12. Dezember um 21 Uhr auf Twitch bei Orkenspalter TV. Logischerweise.
Mein Humor polarisiert nun mal. Viele finden ihn mies, weil sie ihn eben nicht verstehen. Es kommt halt auf den Subkontext an. Neulich war ich mit meinem Team auf einem Einsatz auf Illum. Wisst ihr, was das Hauptproblem ist, wenn man auf einer Mission auf Illum ist? Da ist es so kalt, dass einem die Helme am Boden festfrieren. Also ich meine, wenn man angeschossen wird, dann kann man nachher schlecht wieder aufstehen, weil es halt so kalt ist, dass die Helme halt festfrieren. Wisst schon. Und naja, dann kriegt man halt den Todesschuss. Pech. Naja, nach meinem ersten Auftritt, beziehungsweise nach der Hälfte, wachte ich mit einem brummenden Schädel in der republikanischen Kaserne auf. Offenbar hatte jemand meine Papiere schon für mich ausgefüllt. Eigentlich sehr nett. Nach der Grundausbildung wollte mich aber irgendwie kein Regiment haben und ich... Wie? Ja, ich weiß, dass es ein Bewerbungsgespräch ist. Warum zeichnen Sie das dann bitte auf? Zu Schulungszwecken, aha. Wen soll das bitte schulen? Naja, machen Sie es doch bitte mal aus jetzt hier. Machen Sie mal aus.
Das war's für heute mit der Late Night Show und das war auch unser erster Besuch hier bei The Fans Strike Back. Aber wir werden hier demnächst wieder auftauchen. Wenn ihr das hier direkt schaut, wenn es rauskommt, dann werden wir in ein paar Tagen wieder hier sein, nämlich am 12. und werden hier Star Wars Pen and Paper spielen in der Ausstellung, bevor sie offiziell am 20. eröffnet wird. Und ich hoffe, ihr werdet dann reinschauen, 21 Uhr auf Twitch. Wir sehen uns. Bis dann.